Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Was sind echte Qualitätsaktien? Also Unternehmen, die man in dem langfristigen Portfolio kauft, nachkauft und dann über Jahre hält. Legen wir los. So, wie versprochen geht es heute um die Frage, was sind Qualitätsunternehmen? Also Qualitätsaktien, in die man langfristig investieren kann und bei denen man dann Schwächephasen bestenfalls auch ausnutzt, um den Anteil weiter auszubauen. Am Dienstag habe ich es angekündigt, heute geliefert. Wer diese Folgen nicht verpassen möchte, der hat jetzt die Gelegenheit, offen gesagt keine einmalige, aber warum nicht genau jetzt aktiv werden und diesen Podcast abonnieren? Natürlich freue ich mich auch über 5 Sterne und mehr, auf welcher Plattform man auch immer hier diese Podcast-Folgen hört. Legen wir los. Qualitätsunternehmen. Was verstehen wir überhaupt darunter? Ein Qualitätsunternehmen ist ein Unternehmen, das langfristig überdurchschnittliche Erträge erwirtschaften kann und zwar bestenfalls weitestgehend unabhängig von kurzfristigen Marktschwankungen oder wirtschaftlichen Krisen. An der Stelle schon mal der Hinweis, dass die Kurse von Qualitätsunternehmen schwanken, das ist ganz normal. Diese Firmen zeichnen sich durch bestimmte Merkmale aus. Stabile Gewinne und Cashflows. Qualitätsunternehmen erwirtschaften über viele Jahre hinweg stabile und wachsende Gewinne. Selbst in Krisenzeiten bleiben sie profitabel. Und ich weiß, und deswegen sage ich es einmal gleich zu Beginn, das eine Merkmal wird bei der einen Aktie höher zu gewichten sein als andere Merkmale. Und rein theoretisch kann es natürlich auch mal Extremsituationen geben, in denen diese Qualitätsunternehmen dann kurzfristig nicht profitabel sind. Aber grundsätzlich mal ist dieser Filter ein sinnvoller. Zweitens. Wettbewerbsvorteile werden häufig auch Burggräben genannt. Das klingt besser und das ist vielleicht auch ein bisschen eindrücklicher. Also diese Unternehmen haben nachhaltige Vorteile gegenüber der Konkurrenz. Das kann eine sehr starke Marke sein, wie zum Beispiel bei Coca-Cola. Das können sehr starke Margen und wiederkehrende Geschäfte sein, wie bei einer Apple. Das können besondere Netzwerke sein oder auch sehr häufig zu sehen bei Marktführern hohe Markteintrittsbarrieren. Das gilt im Übrigen auch zum Beispiel für eine Amazon und auch für andere Unternehmen, die zum Beispiel eine Logistik aufgebaut haben. Die wäre heute zu aktuellen Kosten wahrscheinlich kaum wiederherzustellen. Drittens, hohe Eigenkapitalrendite. Ein gutes Qualitätsunternehmen schafft es, das eingesetzte Kapital effizient zu nutzen. Es gibt so Kennzahlen, die aber meines Erachtens nur in etwa in die richtige Richtung weisen. Typischerweise sagt man, dass eine Eigenkapitalrendite über 15% über mehrere Jahre ein gutes Zeichen ist. Man muss dazu aber auch sagen, dass man hier nochmal unterscheiden muss zwischen Unternehmen, die noch in einem starken Wachstum sich befinden oder in einer Phase der Sättigung. Ja, eine Coca-Cola ist seit Jahren kein Wachstumswert mehr, aber hat eben sehr solide Wachstumsraten. Und es kann kaum etwas passieren, um diese Marke nachhaltig zu schwächen. Viertens, eine solide Bilanz. Das heißt, eine geringe Verschuldung, eine hohe Eigenkapitalquote. Das Unternehmen steht, ganz simpel formuliert, finanziell auf sicheren Beinen. Und fünftens, nicht zu verachten, ein erfahrenes Management. Ein Management, welches langfristig denkt, welches aktionärsfreundlich ist und strategisch kluge Entscheidungen trifft. Es gäbe jetzt viele, viele Beispiele, viele Übernahmen, die dafür sprechen, dass selbst ein ganz gutes Unternehmen in schwieriges Fahrwasser gerät, schlicht und einfach, weil es das Management übertrieben hat oder sich schlicht und einfach geirrt hat. Wir erinnern uns gerade auf dem deutschen Kurszettel zum Beispiel an eine Bayer, die Übernahme von Monsanto, kann man drehen und wenden, war keine gute Idee. Damals, wenn er sich nicht an die Übernahme von Chrysler durch Mercedes, hat den Konzern viele Jahre lang auf der Stelle treten lassen. Warum lohnt sich überhaupt eine Investition in Qualitätsunternehmen? Diese Qualitätsaktien werden manchmal auch Compounder genannt, haben eine besondere Eigenschaft. Sie wachsen und wachsen und wachsen und zwar nicht beziehungsweise nur selten durch spekulative Sprünge, sondern durch solide Wertschöpfung. Und hier in profitieren Investoren quasi von einem Zinseszinseffekt, und zwar innerhalb des Unternehmens. Das Unternehmen reinvestiert seine Gewinne in weiteres Wachstum, in neue Produkte oder kauft auch häufig gesehen eigene Aktien zurück. Und das steigert eben den Wert Jahr für Jahr, manchmal auch gemächlich. Nachhaltig ist hier wichtiger als schnell. Ein ganz berühmtes Beispiel für einen Investor in Qualitätsaktien ist Warren Buffett, der, wir müssen sie wieder nennen, weil sie einfach einer der ältesten im Portfolio ist, der Qualitätsunternehmen wie Coca-Cola gekauft hat, auch eine American Express gekauft hat, viele Banken, die ihm über Jahre hinweg steigende Erträge gebracht haben, auch eine Apple ja durchaus erfolgreich gekauft hat, auch wenn er zuletzt den Anteil hier reduziert. Seine Strategie: Buy great businesses at a fair price and hold them forever. Macht er auch nicht immer forever, aber sehr, sehr lang. Woran erkennt man ein Qualitätsunternehmen ganz konkret? Ein paar Kennzahlen und qualitative Faktoren, auf die man achten kann. Umsatz und, jetzt überlege ich gerade, kennt ihr den Moment, habe ich auf Aufnahme gedrückt? Ja, habe ich. Umsatz und Gewinnwachstum. Ganz einfach prüfen. Kann man auf handelsüblichen Plattformen, kostet auch nichts. Hat das Unternehmen über die letzten 5 bis 10 Jahre konstant Umsatz und Gewinn gesteigert? Bruttomarge, Nettomarge, hohe Margen deuten auf eine starke Marktstellung hin. Immer nicht verglichen zu anderen Unternehmen, sondern innerhalb der Branche. Ansonsten wird es schwierig. Dass natürlich einige Tech-Aktien eine höhere, es gibt ja sogar Werte, nennen wir die Tech-Werte, nee, eigentlich sind es ja Hardware-Werte wie Nvidia, haben auch hohe Margen. Aber natürlich sind Plattformen in der Regel mit einer höheren Marge gesegnet als andere. Dafür ist oft auch die Konkurrenz größer. Also es geht immer innerhalb der Branche, innerhalb des Sektors, dort auf die Margen schauen. Eigenkapitalrendite, schwierig. Ich habe dazu eine eigene Podcast-Folge mal gemacht, welche Kennzahlen man hier beachten kann. Aber wir nehmen heute mal die Eigenkapitalrendite. Wie gut arbeitet das Unternehmen mit dem Kapital der Aktionäre? Je höher, desto besser. Aber, und das ist die Schwäche bei der Eigenkapitalrendite, Vorsicht bei hoher Verschuldung. Der Verschuldungsgrad. Gerade bei Unternehmen, die sich im Wachstum befinden, kein ganz astreines, keine Kennzahl, kein Faktor, den man übergewichten sollte. Aber natürlich, der Verschuldungsgrad sollte in Relation zum Wachstum stehen. Wie viel Fremdkapital wird hier genutzt? Ein wirklich solides Qualitätsunternehmen defensiver Natur kann seine Schulden auch in schwierigen Zeiten bedienen. Das ist die Grundvoraussetzung. Die Frage ist halt, wie viele Jahre Umsatz, / Gewinn, braucht dieses Unternehmen? Nehmt mal das EBIT oder das EBITDA, wenn ihr nachschaut. Wie lange braucht das Unternehmen, um theoretisch seine Schulden zurückzubezahlen, wenn es das denn wollte, von heute auf morgen? Wir kommen gleich noch zu bei meinem konkreten Beispiel. Fünftens, der Free Cashflow. Wie viel Geld bleibt übrig, nachdem alle Investitionen getätigt wurden? Ein hoher Free Cashflow kann nichts Schlechtes sein. Es gibt dem Unternehmen Handlungsspielraum. Sechstens, Dividendenpolitik. Viele, nicht alle Qualitätsunternehmen zahlen regelmäßig Dividenden. Je höher das Wachstum, desto vertretbarer, wenn die Ausschüttungen noch überschaubar sind oder so wie bei einigen Werten sogar noch bei Null. Werden diese Dividenden, wenn das hier ganz wesentlich ein Investmentgrund ist, werden sie regelmäßig erhöht und nachhaltig erhöht? Es gibt auch hier Ausnahmen, Beispiel Rohstoffwerte, die haben oft eine sehr hohe Dividendenrendite, auch absolut gesehen hohe Ausschüttungen, aber die schwanken, das liegt in der Natur der Sache. Und siebtens, das Wettbewerbsumfeld. Wie stark ist der Wettbewerb? Wie einzigartig ist die Stellung dieses Unternehmens? Und jetzt habe ich ganz bewusst mal aus meinem Portfolio eine Aktie genommen, bei der derzeit viele Fragen entstehen. Für mich nach wie vor, Achtung, Disclaimer, das ist keine Kaufempfehlung. An der Börse können Verluste bis hin zum Totalverlust entstehen. Disclaimer, Ende. Ein meines Erachtens nach wie vor sehr gutes Beispiel für ein echtes Qualitätsunternehmen aus Europa ist Novo Nordisk. Der dänische Pharmakonzern, der sich auf die Behandlung von Diabetes und anderen chronischen Erkrankungen spezialisiert hat und der in den letzten Jahren durch die Decke gegangen ist hinsichtlich des Kurses aufgrund der Abnehmpräparate. Nun ist die Aktie stark unter die Räder gekommen. Sie hat vom Top stark korrigiert. Also gehe ich genau diese Faktoren, diese Kennzahlen, diese Kriterien durch und überlege, liegt es daran, dass Novo Nordisk jetzt ein schlechtes Unternehmen ist oder ein schlechteres zu dem Zeitpunkt, wo ich sie gekauft habe? Also ich bin aktuell auch nur noch, was heißt nur noch, also rund 130% inklusive Dividenden vorne, war schon mal deutlich mehr, klar. Ich habe diesen Wert als Dividendenwert gekauft, als stabilen Anker im Portfolio, ist Pharma, ist damit tendenziell defensiv. Und jetzt muss ich mir die Frage stellen, da ist doch nun ein erheblicher Kursverlust. Gehen wir also mal durch. Handelt es sich hier um eine Marktführerschaft, um eine klare Ausrichtung, Spezialisierung? Nach wie vor ist Novo Nordisk weltweit führend in der Insulinproduktion und in der Behandlung von Diabetes. Das heißt also, wir haben hier immer noch die Marktführerschaft. Das wachsende Geschäft mit den Medikamenten gegen Adipositas ist ein riesiger Wachstumsmarkt. Und das hat zu dieser Übertreibung geführt. Aber das ist eine Entwicklung des Kurses. Ich frage mich also, sind die Gründe, die dafür, 2017 haben wir sie, glaube ich, ins Zukunftsdepot der Rendite-Spezialisten erstmals gekauft, sind die Gründe nach wie vor vorhanden, die mich damals dazu bewegt haben, das Unternehmen zu kaufen? Haben wir immer noch einen starken Burggraben? Meines Erachtens profitiert das Unternehmen immer noch von Wettbewerbsvorteilen. Wir haben hier einen Forschungsvorsprung, jahrzehntelange Erfahrung, hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung haben zu innovativen Medikamenten geführt. Gibt es hier Wettbewerber, Eli Lilly? Ja. Dieser Wettbewerber ist aus meiner Sicht aber deutlich höher bewertet und die Pipeline, die von Novo Nordisk in dem Fall, die ist aus meiner Sicht die interessantere und das in etwa zu der Hälfte der Bewertung. Novo Nordisk habe ich gekauft 2017, da betrug das KGV 20. Für einen defensiven starken Pharma-Player muss man das bereit sein zu zahlen. Heute hat Novo Nordisk ein Forward-KGV von 14. Also bin ich bereit, diesen Preis, den ich aktuell dafür zahlen muss, gerne zu bezahlen. Es gibt nämlich hohe regulatorische Hürden. In der Pharmaindustrie dauert es oft Jahre, bis ein neues Produkt zugelassen wird. Und das schützt etablierte Unternehmen. Dazu gehört meines Erachtens nach wie vor Novo Nordisk. Eine hohe Markentreue haben wir sehr eindeutig, insbesondere bei der Behandlung von Diabetes. Auch wenn sich der Markt derzeit nur noch darauf konzentriert, was ist mit den Abnehmpräparaten. Und dann hat Eli Lilly mal in einer Studie 2% mehr. Novo Nordisk wird dafür vorher auf den Markt kommen mit einem Produkt, was man dann oral, also in Tablettenform einnehmen kann. Das wird wahrscheinlich dann wieder zu mehr Umsätzen kurzfristig führen. Dann zieht Eli Lilly wieder nach. All das ist da aber mit inbegriffen. Nur führt das dazu, dass der Burggraben weg ist? Ein Burggraben heißt ja nicht, dass man der Einzige ist, der man das hier anbietet. Und meines Erachtens sind diese Burggräben bei Novo Nordisk vorhanden. Wichtig und gerade in Phasen, wenn die Aktie deutlich fällt. Wie ist es mit der finanziellen Stärke? Novo Nordisk hat nach wie vor eine beeindruckend hohe Marge. Die operative Marge liegt regelmäßig über 40%. Das ist hoch, selbst für ein Pharmaunternehmen. Die Eigenkapitalrendite liegt weit über 20%. Das ist ein Zeichen für effiziente Kapitalverwendung. Wie sieht es mit dem Cashflow und der Bilanz aus? Das Unternehmen ist nicht ganz schuldenfrei, aber es könnte mit dem EBIT eines Jahres seine gesamten Schulden zurückbezahlen. Und das bringt nun mal in Krisenzeiten enorme Stabilität. Gleichzeitig wird jedes Jahr ein starker Free Cashflow erwirtschaftet. Den kann man nehmen für Dividenden, die sollen in den nächsten Jahren weiter steigen, für Aktienrückkäufe, für Investitionen in neue Medikamente. Ich sehe hier keine Red Flag. Wie ist das langfristige Wachstumspotenzial? Die weltweite Zahl der Diabetespatienten steigt, bedauerlicherweise, bedingt durch demografische Veränderungen und Lebensstilfaktoren. Novo Nordisk ist dafür nach wie vor gut positioniert, um von diesem Trend zu profitieren. Und deswegen Und da wünschte ich mir, das könnte ein Grund sein, warum ich die Aktie irgendwann mal verkaufe, wenn, vielleicht unter Mithilfe von KI, es möglich sein wird, dass Diabetes dauerhaft geheilt wird, vielleicht im Frühstadium erkannt wird und dann gar nicht mehr auftritt. Wenn all das so wäre, dann müsste ich darüber nachdenken, ob ich nach wie vor in Novo Nordisk investiert sein möchte oder ob es eine Anpassung gibt. All das kann ich nicht sagen. Also die Umstände können sich ändern. Ich habe schon Aktien, von denen ich dachte, es sind Qualitätsunternehmen, verkauft, verkaufen müssen, weil meine Einschätzung zu dem Zeitpunkt des Kaufes zwar passte, aber dann haben sich die Rahmenbedingungen so sehr verändert, dass ich verkaufen musste. Das ist passiert. Spannend, ganz klar, kurzfristig immer noch der Bereich Adipositas-Therapien mit den Produkten. Wegovy hat Novo Nordisk ein innovatives Medikament auf den Markt gebracht, das weltweit stark nachgefragt wird und wurde. Aber andere sind auch mit auf den Plan getreten. Ist das aber für mich ein Faktor, aus dem sich jetzt für mich ergibt, ich muss die Aktie verkaufen? Ist es nicht. Letzter Punkt. Haben wir es nach wie vor mit einer aktionärsfreundlichen Politik zu tun? Die Dividende werden erhöht. Die Dividenden. Die Aktienrückkäufe werden durchgeführt. Das ist für mich ein Fokus auf die Wertschöpfung der Anleger. Den kurzfristigen Kurs kann ich nicht beeinflussen. Übertreibung zur Oberseite führt oft zur Übertreibung zur Unterseite. Also, mitführend in einem Wachstumsmarkt, hohe Profitabilität und Margen, solide Bilanz, kaum Schulden, nachhaltige Wettbewerbsvorteile, Innovationskraft durch Forschung. Also gehe ich diese Checkliste durch und sage, der Kurs ist jetzt niedriger, möchte ich hier eine weitere Tranche investieren? Ja. Möchte ich das Unternehmen in einem langfristigen Portfolio übergewichten? Nein, das mache ich auch mit keinem anderen Unternehmen. Es gibt natürlich keine Garantie. Auch Qualitätsunternehmen können scheitern. Managementfehler, disruptive Technologien, regulatorische Eingriffe. Klassisches Beispiel, was hier immer genannt wird und ich nenne es auch gerne, Nokia. War Marktführer, war Qualitätsunternehmen und hat dann einen Trend, nämlich diesen Smartphone-Trend, den man nicht so richtig ernst genommen hat, verpasst. Es ist also wichtig, regelmäßig zu überprüfen. Bleibt der Wettbewerbsvorteil erhalten? Entwickelt sich das Unternehmen weiter? Ist das Management zuverlässig? Nicht jedes Unternehmen ist automatisch eine gute Aktie. Auch ein gutes Unternehmen kann aber trotzdem eine schwierige Aktie sein, wenn man zum Beispiel viel zu viel dafür bezahlen muss. Und das gilt auch bei Qualitätsunternehmen. Man kann dann zu gewissen Kursen auch sagen, okay, diese Bewertung ist nicht mehr gerechtfertigt. Ich kaufe die Aktie hier nicht nach. Das war bei mir zum Beispiel bei Novo Nordisk der Fall. Weiß ich aber, ob die Korrektur kommt? Nein, weiß ich nicht. Deswegen habe ich auch kein Stück verkauft. Ich bin in meinem langfristigen Portfolio nicht mit dem Timing-Aspekt unterwegs. Warum? Weil ich dann auch automatisch sagen muss, wie weit wird die Aktie fallen? Da kann ich es wieder zurückkaufen. Weil ich das nicht verlässlich sagen kann. Und selbst mit der besten Charttechnik die Wahrscheinlichkeit nur auf 70% oder 75% erhöhe, mache ich das nicht. In meinem langfristigen Portfolio kaufe ich in schwachen Phasen gerne zu. Ansonsten verkaufe ich aber keine Tops oder Marken, bei denen ich denke, es könnte ein Top gewesen sein. Guckt euch Münchner Rück an. Ja, haben deutlich korrigiert von, ich glaube, 590 auf fast 500 Euro. Das alles hat 2 Tage gedauert und 3 Tage später steht Münchner Rück über 600 Euro. Wer das so genau timen kann, der kann in seinem langfristigen Portfolio sicherlich auch traden. Ich kann das nicht und deswegen mache ich es auch nicht. Zumindest nicht so kurzfristig und eben nicht mit der Verlässlichkeit, die ich ja brauche. Denn nichts ist schlimmer, als nach dem Verkauf einer Aktie zuzugucken, die dann einfach weiter steigt und eigentlich wollte ich die doch aber immer haben. Und dann, ja, willst du nicht. Langfristig zahlt sich Qualität aus, gerade in Krisenzeiten. Also stabile Fundamentaldaten, nachhaltige Wettbewerbsvorteile, langfristig investieren, Geduld zahlt sich hier aus. Qualität vor Quantität und das betrifft insbesondere auch meine Depotaktionen. Ich bin jemand, der im aktiven Handel sehr gerne unterwegs ist. Das ist aber eine eigene Disziplin, die gehört für mich nicht in ein langfristiges Portfolio. Das war's für heute. Nochmal der kurze Reminder, wenn euch das gefallen hat, bitte jetzt diesen Podcast abonnieren und wir hören uns an dieser Stelle dann am kommenden Dienstag wieder. Bis dann und ciao.